NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Süden Dänemarks wurde der größte Wikingerschatz seit 155 Jahren gefunden. Mit seltenen Münzen und viel Silber. Wir interviewen den zuständigen Grabungsleiter zur Bedeutung dieses Fundes. Auf einem internationalen Kongress in Köln ging es um die Frage, warum das Römische Reich 2 Jahrhunderte wirtschaftlich so erfolgreich war und welche Lehren daraus für heute zu ziehen sind. Und wie es in der Antike in den Städten roch, haben Forscher der TU Berlin und des Deutschen Archäologischen Instituts rekonstruieren können. Mehr dazu im Schwerpunkt dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen? Kreidezähne, die neue Volkskrankheit bei Jugendlichen. Fleischfressende Wespen, die zu vegetarischen Bienen mutierten. Und im Durchblicker erfahren wir alles über die Möglichkeiten elektronischer Instrumente in einem Großorchester. Im Studio begrüßt Sie Ferdinand Kling. Jahrzehntelang galt es als sicher, dass sich das Gehirn nicht regenerieren kann. Erst vor kurzem haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich aber auch das Gehirn erneuern kann. Und zwar dadurch, dass sich die Stammzellen im Gehirn teilen und so neue Nervenzellen entstehen können. Aber welche Faktoren die Teilung der Stammzellen begünstigen oder auch verhindern, das war weitgehend unklar. Münchner Forscher haben jetzt Ergebnisse präsentiert, mit denen sie erklären können, wann und wodurch die Stammzellen im Gehirn zur Teilung angeregt werden. Einzelheiten dazu von Daniela Remus.
Ob Parkinson, Depression, Alzheimer oder andere demenzielle Erkrankungen. Wissenschaftler hoffen, eines Tages Nervenzellen im Gehirn zielgerichtet reparieren zu können. Dazu aber müssten sie wissen, wie sie die Produktion von neuen Gehirnzellen anregen können. Einem solchen Schritt sind sie jetzt ein bisschen näher gekommen. Denn Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums und der Ludwig-Maximilians-Universität LMU in München haben herausgefunden, dass die Teilung der Stammzellen im Gehirn von der Geschwindigkeit der Gehirnflüssigkeit abhängt, erklärt Magdalena Götz, Direktorin des Instituts für Stammzellenforschung am Helmholtz-Zentrum in München.
Also die Flüssigkeitsbewegung konnten wir in einem Schnittpräparat untersuchen und dann konnten wir eben Flüssigkeit mit verschiedener Strömungsgeschwindigkeit darüber leiten und dann haben wir gesehen, dass bei einer schnelleren Strömungsgeschwindigkeit die Stammzellen anfangen sich zu teilen.
Stammzellen sind die Zellen im Organismus, die dafür sorgen, dass sich einzelne Organe und Gewebe immer wieder erneuern. So schaffen es diese aktiven Zellen beispielsweise, dass sich die Haut alle 4 Wochen regeneriert, die Schleimhaut des Darms jede Woche und dass das Knochenmark täglich rund 300 Milliarden Blutzellen neu bildet. Erst seit kurzem ist bekannt, dass sich auch die Nervenzellen des Gehirns erneuern, dass also auch das Gehirn über spezielle neuronale Stammzellen verfügt. Und jetzt konnten die Münchner Wissenschaftler nachweisen, dass die Strömungsgeschwindigkeit von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.
Wenn wir aufstehen, wenn wir mit dem Kopf wackeln, wenn wir uns bewegen, verändert sich das, die Gehirnflüssigkeit, verändert sich auch oft in ihrer chemischen Zusammensetzung bei Krankheiten oder Infektionen. Also ist eigentlich sowieso so ein bisschen ein Spiegel unseres Zustandes.
Die Gehirnflüssigkeit, auch als Hirnwasser oder Nervenwasser bezeichnet, umgibt als klare, farblose Flüssigkeit das Gehirngewebe und sorgt so dafür, dass es besonders geschützt ist. Dass diese Flüssigkeit aber auch Einfluss auf die Stammzellen hat und damit auf die Regenerationsfähigkeit des Gehirns, ist eine völlig neue Erkenntnis, sagt Benedikt Grote, Professor für Neurobiologie an der LMU in München.
Es ist schon seit vielen Jahren bekannt, dass einer der entscheidenden Faktoren, der zur Neurogenese führt, körperliche Aktivität ist. Ein direkter kausaler Zusammenhang ist da aber nicht so einfach zu finden. Natürlich kann man sagen, Bewegung führt dazu, dass man mehr Durchblutung hat und mehr Sauerstoff ins Gehirn bekommt und überhaupt der Stoffwechsel angeregt wird. Aber hier haben wir jetzt einen direkten kausalen Link zwischen einer mechanischen Veränderung oder zwischen mechanischer Aktivität, nämlich in dem Fall der Flüssigkeitsbewegung, und einer dadurch ausgelösten Proliferation.
Die Zellteilung? Wissenschaftlich Proliferation wird also durch einen mechanischen Reiz angeregt. Und zwar dadurch, weil der Druck des fließenden Hirnwassers die Zellkanäle öffnet. Dadurch fließt mehr Flüssigkeit in die Zelle hinein. Ähnlich wie bei einem brackigen Gewässer, in das bei Flut durch kleine Priele mehr Salzwasser hineinströmt. Diese Zellkanäle heißen Ionenkanäle. Die sind den Forschern schon aus anderen Teilen des Organismus bekannt. Dort werden sie zum Beispiel genutzt, um Medikamente direkt in das Gewebe zu platzieren, beispielsweise bei Nierenerkrankungen. Bisher aber gingen die Wissenschaftler davon aus, dass das Öffnen und Schließen der Kanäle von Botenstoffen verursacht wird, sagt Benedikt Grote.
Jetzt gibt es aber eben auch offensichtlich Kanäle, die durch andere Einflüsse wie mechanischer Art geöffnet werden oder nicht. Und das sind dann Kandidaten natürlich dafür, um den Einfluss von Mechanik auf interne Zustände der Zelle einzuwirken. Und in dem Fall ging es darum festzustellen, ob tatsächlich in dem Fall der Einstrom von Natrium in die Zelle zu irgendwelchen Veränderungen führt, die dann wiederum in einem Zusammenhang stehen mit den Proliferationsvorgängen.
Zwei Ergebnisse sind also festzuhalten. Einerseits lässt sich die Teilungsrate von Stammzellen des Gehirns allein durch die Bewegung des Hirnwassers erhöhen. Und andererseits lassen sich die Zellkanäle der Hirnstammzellen auch pharmakologisch beeinflussen. Vielleicht lässt sich damit in Zukunft die Teilungsrate von Stammzellen erhöhen. Ob dies allerdings dann auch für die demenziellen Erkrankungen nützlich sein wird, ist noch nicht geklärt. Aber bis es eine medikamentöse Therapie gibt, sollten Menschen sich auf jeden Fall viel bewegen, um die Denkfähigkeit ihres Gehirns durch Zellteilung zu bewahren.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
Clearing out my mind while I'm packing up your stuff. It's gonna take some time, 'cause things got so messed up. I'm so glad you'll be gone. Yeah, I'm gonna try this on my own, but the truth is I can't sleep at night for wishing you.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, den spannenden Entdeckungen der Archäologen, die nicht nur die Vergangenheit klären, sondern auch wertvolle Hinweise für unsere Gegenwart bringen. So meinten Historiker lange, bei Ägyptern, Griechen und selbst im hochentwickelten römischen Imperium wären Gewinnstreben, Großbetriebe und Konkurrenz unbekannt gewesen. Die Antike habe eine dynamische Wirtschaft nicht gekannt. Doch das Bild hat sich radikal gewandelt. Was die Geschichtsforschung aus schriftlich überlieferten Quellen nicht erkennen konnte, stellen Archäologen jetzt in Ausgrabungen fest. Die Ökonomisierung reichte tief ins Alltagsleben hinein, mit Migration, Umweltzerstörung und globalisierten Handel. Kurz, ähnlichen Auswirkungen wie heute. Neueste Erkenntnisse debattierte der Internationale Kongress für klassische Archäologie unter dem Titel »Wirtschaft in der Welt der Antike« vergangene Woche in Köln und Bonn. Matthias Hennies hat in die Vorträge hineingehört.
Großbetriebe und Mietskasernen, Wirtschaftsflüchtlinge und globalisierte Handelsverbindungen bis nach Indien und China. Die Wirtschaft in der Antike war erstaunlich modern. Darüber sind sich Wissenschaftler heute weitgehend einig. Manche diagnostizieren sogar frühkapitalistische Strukturen für eine Epoche, in der der Begriff noch gar nicht bekannt war. Wie gewinnen Forscher solche detaillierten Einblicke, obwohl sich schriftliche Quellen über banale Themen wie den Broterwerb und das Elend der Armen weitgehend ausschweigen? Den Schlüssel liefern Ausgrabungen. Setzen Archäologen zum Beispiel in antiken Städten den Spaten an, sind die Spuren wachsenden Wohlstands klar erkennbar, erzählt Michael Heinzelmann, Archäologieprofessor in Köln und Mitveranstalter des Kongresses.
Wenn zum Beispiel monumentale Bauten oder Luxusbauten entstehen oder ganze Straßenzüge neu errichtet werden, Pflasterungen angelegt werden, Infrastrukturen ausgebaut werden, dann weist es darauf hin, dass das Gemeinwesen natürlich eine Blütezeit erlebt. Oder das Gegenteil, dass eben die Straßen vernachlässigt werden, dass sich Müllhäufen akkumulieren in den Städten, dass Gebäude einstürzen und so weiter. Und das zeigt dann eben die Kehrseite, wenn sich negative Entwicklungen darstellen.
Den Höhepunkt erreichte die antike Wirtschaft im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeit. Das römische Imperium bildete einen einheitlichen Wirtschaftsraum, von Syrien bis an die Grenze Schottlands, größer als heute die Europäische Union. Und der Staat sorgte für ein einheitliches Rechtssystem, eine einheitliche Währung und eine ausgebaute Infrastruktur.
Das Mittelmeer und die Flüsse haben als Transportautobahnen gedient. Wir haben ausgebaute Straßennetzwerke, die für die Kommunikation förderlich waren. Der Staat hat sich weitgehend zurückgehalten, die Infrastruktur gefördert. Aber im Wesentlichen haben Privatunternehmer sehr aktiv teilgenommen. Und es gibt sehr dynamische Phasen, in denen sich einzelne Regionen spezialisiert haben. Südspanien zum Beispiel auf Olivenöl, Nordafrika auf Getreide. Und dadurch ist ein sehr, sehr großer Handelskreislauf entstanden, bei dem es viele Gewinner gab, aber auch Verlierer.
Verlierer waren zum Beispiel die italienischen Bauern. Sie konnten mit den Großbetrieben nicht mithalten, verarmten und zogen in die Städte, insbesondere nach Rom, wo sie eine Art Proletariat bildeten und vom Staat unterstützt wurden. Die bekannten kostenlosen Getreideverteilungen kann man bereits als Sozialleistung bezeichnen. Fatale Auswirkungen hatte die quasi industrielle Wirtschaftstätigkeit auch auf die Umwelt. So benutzten die Römer Blei sowohl für Zahnfüllungen als auch für Wasserrohre in den Häusern. Bei der Verarbeitung wurde das hochgiftige Schwermetall in die Umwelt freigesetzt, verbreitete sich mit dem Wind und schlug sich schließlich im grönländischen Eis nieder. Heute lässt sich die antike Luftverschmutzung in Eisbohrkernen feststellen, berichtet Professor Hans-Markus von Kähnel, Archäologe an der Universität Frankfurt am Main.
Da zeigt sich, dass also im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert nach Christus, die Luftverschmutzung einen Grad erreicht hat, sicher von heute aus gesehen noch bescheiden, aber in der gesamten Antike natürlich der absolute Peak. Und dann ging es runter, das ganze Mittelalter, und hat dann also diesen Verschmutzungsgrad erst wieder mit der industriellen Revolution erreicht.
Nicht nur die Oberschicht profitierte von der dynamischen Wirtschaft. Die Schere zwischen Reich und Arm klaffte zwar viel weiter auseinander als heute, doch zu Wohlstand brachten es auch Bürger, die nicht aus der Aristokratie stammten. Händlern, Handwerkern, Dienstleistern ging es in den besten Zeiten des römischen Imperiums so gut wie nie zuvor, und auch viele Jahrhunderte später nicht mehr. Michael Heinzelmann stellt fest,
dass erst im späten 19. Jahrhundert, vielleicht sogar erst im frühen 20. Jahrhundert, wieder derselbe breite Lebensstandard erreicht wurde, den wir in dieser Breite und vor allem auch in dieser weiten regionalen Verteilung von Großbritannien bis nach Nordafrika beobachten können.
Auch in Nordengland oder in Germanien, in der tiefsten Provinz, ging es vielen Bürgern gut, denn dort gaben die Grenztruppen ihr Geld aus. Die Legionen bekamen regelmäßig Sold aus Steuern, die in den Zentralregionen des Imperiums erhoben wurden. Eine Umverteilung vom wohlhabenden Zentrum in die ärmlichen Grenzregionen, ganz ohne ideologische Debatten. Auch das war ein Erfolgsgeheimnis des langlebigen römischen Staats.
Das war ein Beitrag von Matthias Hennis.
In love, even though I said it was the last time, I've just had enough. But being without you just don't feel right. As fast as I could pick up the telephone to tell you that I changed my mind and come on home. To my shock and chagrin, we were back to fussing, and that fight led us to making love again.
I can't help myself, oh, falling in love again with you.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts für Ökologie an der Technischen Universität Berlin ist es im Rahmen eines Projektes zusammen mit dem Deutschen Archäologischen Institut erstmals gelungen, antike Gerüche zu rekonstruieren. Die Forscher glauben jetzt zu wissen, wie es damals in Tempeln, den Häusern und sogar in den Grabstätten von Taima in Saudi-Arabien gerochen hat. Untersucht wurden dazu alte Brandspuren an Scherben, über die sich bestimmte Gerüche wieder rekonstruieren ließen. Ein Beitrag von Michael Kurt.
Taima ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern im Nordwesten von Saudi-Arabien. Früher war sie eine bedeutende Oase auf einem der wichtigsten Handelswege des Altertums, der Weihrauchstraße. Karawanen, die den Weihrauch aus Südarabien oder von Indien transportierten, legten hier eine Rast ein. Bis zu 72 Tage brauchten die schwer bepackten Zuchtkamele, um die wertvollen Güter zum Beispiel vom Jemen über Saudi-Arabien nach Ägypten zu transportieren. Es ist anzunehmen, dass in Taima der scharfe Geruch des Kameldungs in der Luft hing, wenn man durch die engen, schattigen Gassen ging. Aber sobald die Menschen damals vor über 2000 Jahren die Türschwelle überschritten und Häuser oder Tempel betraten, änderte sich der Geruch. Mildfruchtig roch es in den öffentlichen Gebäuden und Tempeln, ein würzig schwerer, süßlicher Duft empfing den Besucher in den privaten Wohnungen. Barbara Huber von der Freien Universität Berlin hat Beweise für diese Gerüche gefunden. Sie war im Rahmen ihres Projektes Antike Gerüche bei den Ausgrabungen in Taima dabei, an denen von deutscher Seite das Deutsche Archäologische Institut beteiligt war.
Dort haben wir Weihrauch als Harz in den Weihrauchbrennern gefunden. Dann gibt es den Bereich der Gräber, wo Räuchergefäße mit Myrrhe gefüllt den Gräbern beigegeben wurden, also sozusagen mit den Verstorbenen ins Grab gelegt wurde. Und dann haben wir Pistazienharz in den öffentlichen Bereichen der Stadt, also in einem repräsentativen Tempelgebäude gefunden.
Doch die Archäologen haben dort gar keine Harze gefunden. Es waren nur die Brandspuren in den Scherben von Weihrauchbrennern, die sie auf die Spur brachten.
Wir haben nicht nur keramische Räuchergefäße gefunden, sondern auch Objekte aus Sandstein. Und die kommen aus ganz verschiedenen Zeiten. Die frühesten kommen bereits aus der mittleren Bronzezeit. Dann haben wir aber auch welche aus der frühen Eisenzeit, der mittleren Eisenzeit bis in die Spätantike.
Noch heute gehören diese kleinen Weihrauchgefäße zum arabischen Alltag.
Wenn man bei einer arabischen Familie, also in Saudi-Arabien, eingeladen wird, dann ist meistens das Erste, dass entweder ein Brenner mit einem duftenden Holz oder auch Weihrauch rumgegeben und den Gästen gereicht wird, so als Begrüßungsritual. Das hat eben heute immer noch eine große Bedeutung.
Myrrhegeruch in den Gräbern, Weihrauchnebel in den Häusern, der Geruch von verbranntem Pistazienharz in den Tempeln. Alles riecht intensiv und ist doch schwierig zu beschreiben.
Myrrhe hat etwas Herberes, vielleicht Bitteres. Der Weihrauch ist vielleicht eher ein bisschen süßer, ein bisschen intensiver. Pistazie ist für mich etwas milder, vielleicht ein bisschen frischer, wenn man so möchte.
Bei der Pistazie würde ich sogar noch so eine kleine Zitronenkomponente mit ergänzen wollen. Allerdings geht es bei den Gerüchen wie bei den Geschmäckern. Also fragen Sie 4 Leute und Sie kriegen 10 Beschreibungen.
So Ina Säumel, Geografin am Institut für Ökologie der Technischen Universität Berlin. Sie hat die Scherben mit den feinen Rußresten untersucht und die darin befindlichen Reste von Harzen analysiert. Säumel konnte dabei die Familie der Pflanzen ermitteln, aus denen das beim Räuchern benutzte Harz gemacht wurde.
Es gibt bestimmte Substanzen, die immer vorkommen in einem bestimmten Set. Also im Chromatogramm sieht das dann so aus, dass man bestimmte Peaks hat. Dann schalten wir dahinter eine Massenspektrometrie, wo wir dann die Massen zerschießen.
Von über 200 Referenzproben aus botanischen Sammlungen wurde der genetische Fingerabdruck genommen und mit den genetischen Informationen in den Brandspuren verglichen.
Wir haben in erster Linie natürlich eine gewisse Vermutung gehabt, was wir suchen. Also wir haben schon gezielt erstmal nach diesen 3 Harzen, Weihrauch, Myrrhe und Pistazie gesucht. Da sind noch diverse Substanzen nicht identifiziert. Und dafür müssen wir eben auch in der Zukunft unser Referenzprobenmaterial noch deutlich erweitern.
Doch schon das aktuelle Forschungsergebnis kann sich sehen lassen. Auch weil das verbrannte Harz oft mit dem menschlichen Auge gar nicht mehr zu sehen war. Die Forscherinnen und Forscher haben sogar nach den Molekülen in den Poren der Gefäße gesucht, dazu kleinste Bohrungen in die Weihrauchbrenner gemacht und das so gewonnene Bohrmehl untersucht. Im Rahmen weiterer Projekte hoffen sie auch etwas über den Ursprung der Pflanzen und Details über die Handelsrouten der Karawanen zu erfahren. Denn die Harze hatten meist lange Wege zurückgelegt und waren nicht nur in arabischen Ländern, sondern auch in Europa heiß begehrt.
Das Räuchern hat ein Riesenspektrum an Möglichkeiten. Man hat das verwendet im religiösen, kultischen Bereich. Man hat es aber eben auch als Roomcleaner verwendet, um schlechte Gerüche einfach zu verdecken. Man hat es für die Körperpflege verwendet, aber auch als Antiseptikum oder als Hygienemittel. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für Weihrauch und das hatte eben einfach eine besondere Bedeutung, dadurch, dass es so vielseitig war.
Barbara Huber glaubt, dass damit die Tür zu einer Art historischer Geruchsforschung aufgestoßen wurde.
Ich denke, auf jeden Fall im Bereich der unangenehmen Gerüche kann man da auch noch viel finden. Es gibt Müll, es gibt Kadaver, es gibt Essensreste. Es gibt auch interessante Projekte, die sich mit dem Geruch einer Großstadt beschäftigen. Da gibt es auch diese Sammelstellen für Urin, um dann Gewänder zu färben und oder auch zu waschen und Seife zu generieren.
Vielleicht kann man bald ein Smellscape, eine Geruchslandschaft der Vergangenheit herstellen, mit deren Hilfe bestimmte Aspekte der Geschichte mit einer ganz anderen Form von Sinnlichkeit neu erlebt und begriffen werden können.
Soweit Michael Kurt. Im Süden Dänemarks liegt der Ort Bjerndrup, auf Deutsch Bärendorf, nahe der Europastraße 45 und einem historischen Ochsenweg, der einst als wichtigster Handelsweg nach Süden führte. Dort haben Hobbyarchäologen jüngst einen sensationellen Fund aus der Wikingerzeit gemacht. Ein sehr gut erhaltener Silberschatz aus dem 10. Jahrhundert. Parallel wird auch nach den Überresten eines Wikingerhauses gegraben. Ich habe den zuständigen Archäologen vom Museum Sønderjylland, Anders Hartwig, zunächst gefragt, wie viele Teile des Schatzes bisher geborgen wurden.
Wir haben gerade 240 Silberteile, die meisten sind Münzen und dann haben wir auch Silberbarren und kleine Silbersmucken.
Die Lage ist ja unweit des Herwegen eines alten Ochsenwegs, der damals über Hamburg nach ganz Europa führte. Also kein zufälliger Fundort?
Nein, also man liegt hier ungefähr 2 Kilometer westlich vom Herweg. Und dann gerade an einem kleinen Fluss, das ist eine ganz gute Stelle für so eine Wikingersiedlung.
Wenn es um die Münzen geht, woher stammen sie und warum wurden sie damals überhaupt vergraben?
Die meisten Münzen sind persischen Münzen. Sie sind in ganz kleine Stücken gehackt. Und dann haben wir die ganzen Münzen sind aus Haithabu und die Kaolinis. Also wir glauben, dass diese ganzen Münzen, dass man in Haithabu das so versucht mit zu handeln und dann haben wir es zurück, die 45 Kilometer nach Bjerndrup waren verkauft und man den Münzen oder Silber noch zurückbekommen.
Haithabu war damals, das muss man ja noch dazu erklären, ein großes Wikinger Handelszentrum.
Ja, das kann das größte hier in Nordeuropa. Ein ganz großes Emporium für alles, was Westen und Osten war da.
Sie haben die Münzen ja schon angesprochen. Kann man genau erklären, woher sie stammen anhand der noch vorhandenen Prägungen und weiß man, warum sie vergraben worden sind?
Also wir haben Münzen aus dem Persien, das jetzige Iran. Dann haben wir sehr viele Münzen aus dem Karolingischen Reich, das jetzige Frankreich, Italien und Deutschland. Münzen kommen aus Köln, Straßburg, Milano. Und dann haben wir englische Münzen und dann haben wir einen großen Teil von Münzen aus Haithabu. Ich kann sagen, dass hier ist eine Siedlung. Und wir haben auch sehr viele Produktionsgegenstände gefunden, Schlacke und Bernstein. Also vielleicht haben wir so einen kleinen Silberschatz von einem Handelsmann oder Großmann gehabt hier. Und vielleicht ist er gestorben oder etwas und dann haben wir den Rest verloren.
Und was ist auf den Münzen abgebildet?
Die arabischen Münzen, da haben wir nur Schrift. Da steht der Kalif und das Stadt. Und dann haben wir die karolingischen Münzen, da haben wir, da steht so Rex, Carolus. Und da haben wir eine, wie sagt man, eine Kirche oder ein bedeutendes Bauwerk. Und dann die englische, da haben wir ein Porträt von der König. Und diese Haithabu-Münzen, das sind, das können wir nicht sehen, das ist so eine merkwürdige Zeichnung.
Was hat es denn mit den Silberbarren und dem geteilten Silber auf sich? Wurde das als Zahlungsmittel verwandt?
Ja, also diese verschiedenen Silber, die haben so ein Gewicht. So kann man das bezahlen. Man hat gesagt, ja, was kostet eine Kuh? Ja, vielleicht 20 Gramm Silber oder so. Dann hat man es auf den Wicht gelegen und gehackt. Und dann haben wir hier 20 Gramm Silber.
Wann wurde zuletzt ein Schatz in dieser Größenordnung in Ihrer Region gefunden?
Wir haben 10 Kilometer weg von Bjerndrup, da haben sie in 1763 haben sie einen Silberschatz aus dem 10. Jahrhundert gefunden. So, es ist nicht jeder Tag, dass wir einen Schatz aus dem 10. Jahrhundert im südlichen Teil von Dänemark finden.
Parallel untersuchen Sie ja die Reste eines Wikingerhauses. Was lässt sich da rekonstruieren? War das ein Handelshaus oder ein Wohnhaus?
Es sieht aus, als ob es ein großes Wohnhaus war, ungefähr 25 bis 30 Meter und 8 Meter breit. Wir glauben, dass es so eine Wohnung von einem Großmann war. Und zu dieser Wohnung gab es so 5 oder 6 Gruppenhäuser, so kleine Häuser, die in den Boden gegraben waren.
Wird denn das Wikingerhaus später noch rekonstruiert oder werden Sie es einfach, wenn es freigegeben worden ist, wieder einebnen?
Wir sind fertig da und wir haben nur Geld, das Herz zu borgen. Und dann haben wir einen Teil von das Haus freigelegt. Und jetzt ist es zugedeckt wieder. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ein bisschen Grabung da machen, um auch herzustellen, wie groß das Haus ist und vielleicht mehr zu finden, herauszufinden, dass es ein Handelsplatz oder eine Siedlung von einem Großmann war.
Wie werden die Fundstücke konserviert vor der Übergabe an das dänische Nationalmuseum?
Also die Qualität von diesem Silber ist hervorragend. Das ist fast 100% Silber. Unsere Konservierung hier im Museum Sönderland reinigt das Silber. Und dann machen wir eine kleine Ausstellung mit dem Schatz. Und vielleicht haben wir auch einige andere Schätze in diesem Jahr. Und danach kriegt das Nationalmuseum die Schatz.
Soweit der Archäologe Anders Hartwig vom Museum Sonderjylland. Und das war unser Schwerpunkt zur Archäologie. Die Musik in der Sendung kommt heute von Avery Sunshine. Die CD mit dem Titel 2064 erschien bei In and Out.
Hello? You there? Don't be afraid. Hey, what are you so afraid of? Made of. I know the feeling, I've been there before, when all I could do was walk right out the door, too tired of trying and too tired of crying, so had to do something, so I'm telling you, just jump.
Die Artenvielfalt bei Bienen und Wespen ist enorm. Eine der größten Gruppen bilden die Insekten mit einem Stachel mit etwa 30.000 verschiedenen Arten. Ein Team von Forschern aus ganz Deutschland, darunter Evolutionsbiologen aus Berlin, Freiburg und Göttingen, hat nun neue Belege für eine alte Hypothese gefunden. Bienen stammen ursprünglich von Wespen ab. Das geht aus langjährigen Genanalysen hervor, die das Forscherteam bei rund 180 Bienen- und Wespenarten durchgeführt hat. Wieland Gabke berichtet.
Wer kennt das nicht? Lästige Wespen, die im Sommer beim Eisessen stören und auch gerne mal zustechen, beim Versuch, sie zu verscheuchen. Aber Wespe ist nicht gleich Wespe. Die winzigen Grabwespen sind zum Beispiel harmlos und lassen den Menschen in Ruhe. Für den Evolutionsbiologen Michael Ohl vom Naturkundemuseum Berlin eine ganz besondere Wespenart, wenn es um folgende Frage geht.
Welches sind nun eigentlich die nächsten Verwandten der Bienen innerhalb der Wespen? Und da glauben wir jetzt, dass wir da neue, gute Resultate gefunden haben.
Das Forschungsprojekt zu dieser Frage hat der Berliner Forscher mit angestoßen. Die Hypothese von Ohl und 10 weiteren Forscherinnen und Forschern aus ganz Deutschland lautet, Bienen stammen ursprünglich von Wespen ab. Von einem Vorfahren, der den heutigen Grabwespen sehr ähnlich gewesen sein könnte.
Der gemeinsame Vorfahre von Wespen und Bienen sah mit großer Wahrscheinlichkeit aus wie eine kleine schwarze Wespe, wie man sie heute als Grabwespe noch im eigenen Garten hat, die dann in den Fugen zwischen den Gartenplatten nisten. Klein und schwarz und nicht sehr spektakulär. Und so sehen heute tatsächlich auch noch viele urtümliche Bienen und Wespen aus.
Dass es einen gemeinsamen Verwandten von Bienen und Wespen geben könnte, wurde schon lange vermutet. Der russische Zoologe und Bienenexperte Sergei Ivanovich Malyshev hatte diese Theorie bereits vor 50 Jahren formuliert. Nach einer aufwendigen Genanalyse haben die Evolutionsbiologen und anderen Forscher aus Deutschland nun Belege dafür gefunden. 195 Gene von rund 180 Bienen- und Wespenarten wurden dafür mit einem speziellen Verfahren untersucht, erläutert Evolutionsbiologe Christoph Bleidorn, mittlerweile Professor an der Universität Göttingen.
Die Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen wird heutzutage in der Regel mit Hilfe von DNA-Sequenzdaten analysiert. Und im Rahmen dieses Projekts war ich vor allem darin beteiligt, zu planen, wie dieses möglich ist, für eine große Zahl von Arten möglichst kosteneffizient umzusetzen. Und wir haben uns dabei vor allem auf neue Sequenziertechniken gestürzt, die sogenannten Next Generation Sequencing Techniken.
Das funktioniert ungefähr so. Die DNA-Stränge der Bienen und Wespen werden nicht einzeln mit einer Enzymlösung zerlegt und sozusagen Buchstabe für Buchstabe verglichen. Das würde viel zu lange dauern. Stattdessen werden Millionen von DNA-Strängen gleichzeitig zerlegt und vervielfältigt. Das aufgetrennte Genmaterial wird dann gemischt und verbindet sich neu. So konnte eine Art Ur-DNA rekonstruiert werden.
Und das interessanteste Ergebnis, was wir gefunden haben, ist, dass die nächsten Verwandten der Bienen interessanterweise eine Gruppe von kleinen Grabwespen ist, die sind nur Millimeter groß und die jagen Tripse.
Besser bekannt als Gewittertierchen. Tripse ernähren sich von Pollen und sind eine proteinreiche Beute für Grabwespen.
Und diese kleinen Grabwespen tragen diese Tripse ein in ihr Nest, legen da ein Ei drauf und daran entwickelt sich dann der Nachwuchs dieser Wespen. Und unser Szenario ist, dass möglicherweise die nächsten Verwandten der damals der Urbiene ebenfalls so gelebt haben.
Doch warum ist die fleischfressende Urbiene oder Urgrabwespe dann zum Vegetarier geworden? Genau wisse man das nicht, räumt der Berliner Forscher Michael Uhl ein. Er hat aber eine Hypothese.
Sehr wahrscheinlich ist es so gewesen, dass es Ressourcenknappheit gab, dass also die Urgrabwespe, aus der sich die Bienen entwickelten, vielleicht nicht mehr genügend Beutetiere vorgefunden hat. Und dann unter diesem Druck, unter dieser Knappheit der Ressource, sind die Wespenweibchen dazu übergegangen, eine andere proteinreiche Nahrungsquelle für ihre Larven einzutragen. Und das war dann eben der Pollen.
Ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen zur Evolution der Bienen haben die 11 Forscherinnen und Forscher in einem Artikel im Fachblatt Evolutionary Biology veröffentlicht. In dem Artikel stützen sie sich auch auf Funde von Fossilien in Myanmar. Eine 99 Millionen Jahre alte Urbiene, die nur knapp 3 Millimeter groß ist, ähnlich klein wie Grabwespen. Christoph Bleidorn hofft auf weitere Fossilien dieser Art.
Möglicherweise finden wir dann auch schon die ersten Pollenkörner mit eingeschlossen im Fossilbeleg. Das ist ja häufig so ein Bernstein. Und das ist natürlich die Frage, ob wir da sehr ursprüngliche Bienen finden, dass es auch sehr kleine Arten sind. Und das ist halt sehr, sehr spannend zu schauen in den nächsten Jahren, ob sich dort etwas findet.
Die durch Genvergleiche belegte Urgrabwespe verortet das bundesweite Forschungsteam schon im Erdzeitalter des Jura, die Zeit der Dinosaurier vor rund 180 Millionen Jahren. Die Forschung zur Evolution der Bienen ist aber noch nicht am Ende, betont Michael Ohl.
Wir haben zwar schon einen sehr umfangreichen Stammbaum der Grabwespenbienen nun erstellen können, aber es sind weiterhin noch einige Äste unbekannt. Einige für das Verständnis der Evolution wichtige Gruppen sind noch nicht analysiert und wir arbeiten daran, diese Lücken auch noch zu füllen.
Zum Beispiel hätten viele Bienenarten bei der Genanalyse noch nicht untersucht werden können. Mit der modernen Technik können diese Lücken aber in Zukunft gefüllt werden.
Wieland Gabke über die Evolution der Bienen und ihre Verwandtschaft mit den Grabwespen. Der Artikel zu diesem Thema ist im Fachblatt BMC Evolutionary Biology erschienen. Zahnmediziner in Deutschland schlagen Alarm. Aktuellen Studien zufolge leiden 10-12% aller Kinder an sogenannten Kreidezähnen oder einer, so der Fachbegriff MIH, einer molaren, inzisiven Hypomineralisation. Dahinter verbirgt sich eine Art Entwicklungsstörung der ersten bleibenden Backen- und Schneidezähne. Die Zähne sind dann nicht so hart und fest, wie sie sein sollten, sondern im schlimmsten Fall weich und bröckelig wie Kreide. Bei den 12-Jährigen ist das Problem inzwischen wesentlich größer als Karies. In diesem Alter ist fast jedes dritte Kind von MIH betroffen. Wissenschaftler sprechen bereits von einer neuen Volkskrankheit. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Ein kleiner gelber Fleck auf der Zahnoberfläche, die eigentlich strahlend weiß sein sollte. Nur eine kleine bräunliche oder vielleicht auch bernsteinfarbene Stelle. Anscheinend nichts Weltbewegendes. Für Zahnmediziner wie Professor Stefan Zimmer von der Uni Wittenherdecke sind solche Verfärbungen der ersten bleibenden Backen- und Schneidezähne jedoch ein Alarmsignal. Ein Zeichen dafür, dass bei der Zahnbildung etwas schiefgegangen sein könnte.
Zähne werden so gebildet, dass der Zahn durch ein Proteingerüst sozusagen in seiner Form vorgegeben wird. Das sieht dann schon so aus wie der spätere Zahn, besteht aber aus Proteinen, so kann man es ganz grob beschreiben. Und in dieses Proteingerüst, das natürlich weich ist, werden dann Mineralien eingelagert, sodass der Zahn dann wirklich nachher nur noch aus diesem oder fast nur noch aus diesem sehr harten Mineral besteht. Und bei der Entwicklungsstörung MIH, also molaren inzisiven Hypomineralisation, wird der Abbau der Proteine gehemmt, sodass wir nachher Zahnschmelz haben, der etwa 20% Protein enthält und normalerweise ist es vielleicht nur 1%.
Dann heißt es auch vorsichtig sein beim Zubeißen, denn der betroffene Zahnschmelz kann seine Hauptaufgabe kaum noch erfüllen, nämlich den Zahn zu schützen.
Der von MIH betroffene Zahnschmelz ist sehr viel empfindlicher und von schlechterer Qualität, als das bei normalem Zahnschmelz der Fall ist. Und das ist einer der Gründe, weshalb man die Kreidezähne nennt, weil die auch so bröselig sind wie Kreide.
Auf der Zahnoberfläche können sich dann zum Beispiel Furchen und Risse bilden, in denen sich Bakterien einnisten. Oder es brechen sogar kleine Stücke des Zahns heraus, erklärt Professor Thomas Beikler von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.
Das große Problem ist die Entwicklung der Zahnkaries. Das heißt also, die sind anfälliger für kariöse Vorgänge, weil sie so bröckelig sind und sozusagen dann auch nicht so sehr den Säureangriffen, die wir entsprechend dann im Vorfeld haben, widerstehen können, die Zähne. Und dann entwickelt sich die Karies, vereinfacht gesagt. Ein Problem für die Kinder ist häufig, oder die Betroffenen, sagen wir es mal so, dass die Zähne überempfindlich sind.
Sprich, wenn der Schmelz fehlt, können heiße oder kalte Speisen und Getränke, aber auch schon einfache Berührungen starke Schmerzen auslösen.
Dann ist klar, dass die Zähne dann von den Kindern ja auch nicht so richtig geputzt werden, weil das tut ja dann da besonders weh. Und dann haben wir wiederum das Problem, dass die Kariesgefahr entsprechend ansteigt.
Ein Teufelskreis, sagen die Wissenschaftler, und ein globales Problem. Demnach leiden etwa 10-13% der Weltbevölkerung unter Kreidezähnen. Über mögliche Ursachen wird viel spekuliert.
Das geht also von zum Beispiel Fieberschüben im Säuglingsalter über die Einnahme von Medikamenten, das heißt insbesondere Antibiotika, bis hin zu Kunststoffinhaltsstoffen, das heißt also Bisphenol A, sogenannte Weichmacher. Da muss man aber sagen, belegt ist das bisher alles nicht. Wenn jetzt Fieber der auslösende Moment wäre, dann würde ich erwarten, dass das also die Zähne alle betrifft. Das ist zum Beispiel auch nicht immer notwendigerweise zu beobachten. Also es gibt durchaus Fälle, wo auf der linken Seite alles in Ordnung ist, aber auf der rechten Seite das entsprechend auftaucht. Das heißt also, da ist wahrscheinlich mehr dahinter.
Möglicherweise spielt auch Veranlagung eine Rolle. Für Stefan Zimmer von der Uni Wittenherdecke gehört jedoch Bisphenol A zu den Hauptverdächtigen. Die Chemikalie kann laut Bund für Umwelt- und Naturschutz schon in winzigen Mengen den menschlichen Hormonhaushalt beeinflussen und steckt in vielen Alltagsgegenständen wie Babyschnullern, Plastikgeschirr und Kunststoffflaschen.
Weil die zunehmende Entwicklung dieser Erkrankung ganz gut mit der Zeit zusammenpasst, in der wir alle angefangen haben, Mineralwasser nicht mehr aus Glasflaschen, sondern aus Plastikflaschen zu trinken. Das passt zeitlich ganz gut zusammen. Und aufgrund dieses Verdachtes hat man dann auch mal Rattenversuche gemacht, indem man Ratten mit geringen Mengen an Bisphenol A gefüttert hat. Und siehe da, die haben genau diese Art Zähne, also diese Kreidezähne entwickelt, wie wir das bei den Kindern auch beobachten.
Immerhin, in Babyfläschchen ist Bisphenol A inzwischen EU-weit verboten. Und ohnehin gilt,
100%ig geklärt ist die Ursache tatsächlich nicht.
Weil das so ist, kann man sich auch nicht gegen Kreidezähne schützen. Aber man kann immerhin etwas tun, damit daraus nicht eine Karies entsteht.
Der Zahnarzt kann bis zu 4-mal im Jahr einen hochkonzentrierten Fluoridlack auf die Zähne auftragen. Dieser Lack schützt die Zähne sehr gut vor Karies. Zu Hause können Kinder ab dem 6. Geburtstag ein Fluoridgelee einmal die Woche verwenden. Und wenn Defekte an der Oberfläche entstanden sind, dann ist es auch wichtig, dass diese Defekte schnell geschlossen werden, dann kann der Zahnarzt entscheiden, wie es weitergeht. Ob man den Zahn mit einer Kunststofffüllung wiederherstellen kann, ob er möglicherweise eine Krone braucht oder wenn er extrem stark zerstört ist, dass der Zahn schon im Kindesalter gezogen wird.
Wenn Eltern also cremefarbene oder gelblich-bräunliche Verfärbungen an den ersten bleibenden Zähnen ihrer Kinder entdecken, sollten sie das möglichst schnell vom Zahnarzt untersuchen lassen, um schwere Folgeschäden zu verhindern. Denn eines ist leider klar: so Thomas Beigler vom Hamburger UKE.
Eine Heilungsmöglichkeit haben wir derzeit nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir den Ursprungszustand wiederherstellen können. Das ist da leider nicht möglich. Das muss man eindeutig sagen. Auf der anderen Seite ist es nicht etwas, was sozusagen dann zunimmt. Aber dass man das rückgängig macht, dass die Zahn- oder die Schmelzstruktur wieder einem Gesunden entsprechen würde, das geht nicht.
Über den Kreidezahn bei Jugendlichen informierte Thomas Sambol.
Notizen aus der Wissenschaft.
Fettstoffwechselstörungen sind ein entscheidender Risikofaktor für Gefäßverkalkungen und ihre kardiovaskulären Folgeerkrankungen wie beispielsweise Herzinfarkte und Schlaganfälle. In der neuen Hochschulspezialambulanz der Unimedizin Greifswald können ab sofort Patienten hinsichtlich ihres kardiovaskulären Gesamtrisikos mit Schwerpunkt der Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Fettstoffwechselstörungen untersucht werden. Bei Bedarf gibt es zudem eine molekulargenetische Diagnostik und eine umfangreiche Lifestyle- und Ernährungsberatung. Die Therapiemöglichkeiten von Fettstoffwechselstörungen haben sich in den letzten Jahren bedeutend weiterentwickelt und verbessert. Die Greifswalder Ambulanz kann zudem durch eine Kooperation mit der Lipidambulanz der Charité in Berlin auf langjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrungen zurückgreifen. Ein Pariser Forscherteam konnte zum ersten Mal eine Infektion mit dem HI-Virus live rekonstruieren. Während des gefilmten Prozesses kommt die infizierte Zelle mit einer Oberflächenzelle des Gewebes in Berührung und klammert sich an sie, indem sie eine gemeinsame Tasche um beide Zellen bildet. Diese Ummantelung der Membran stimuliert in der infizierten Zelle sogleich die Produktion von HI-Viren. Der Virus breitet sich dann über die Synapse aus. Dabei werden Zellen angezogen, die auf der Suche nach infektiösen Erregern sind. Sind sie einmal kontaminiert, schwächt sich das Immunsystem langsam bis zum sogenannten Stadium der Immunschwäche AIDS ab. Dank der gewonnenen Bilder können die Forscher die Strategie des Virus jetzt besser verstehen und bekämpfen. Die Studie erschien im Journal of Clinical Investigation. Die TU Berlin hat eine erste europäische Vergleichsstudie zur Bewertung von biologischer Vielfalt in städtischen Lebensräumen veröffentlicht. Das unerwartete Ergebnis? Die höchste Artenvielfalt fand die größte Zustimmung. In Parks ebenso wie im Straßenraum und auf Brachflächen. Ein für Stadtgärtner interessantes Detail: Die vegetationsfreie, saubere Baumscheibe unter Straßenbäumen wurde eindeutig negativ bewertet. Alle Varianten mit Wildpflanzen dagegen positiv. Auch die wilde Natur auf Brachflächen stieß auf breite Resonanz. Die Ergebnisse sind nach Einschätzung der Forscher eine Ermutigung für die Förderung von biologischer Vielfalt innerhalb von Städten und wurden in der Zeitschrift Global Environment Change veröffentlicht.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bandixen.
I almost sang the same old tune too long, but you came right on in all sweet and strong. You are the perfect chord in my song. Yes, you are. Now I see I'm happier than I thought I could be. You're a miracle to me. I'd give up ice cream just for you. I'd say.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Unsere heutige Musikkultur besteht in weiten Teilen aus elektronischer Musik. Besonders wichtig dabei sind synthetische Klänge, die unter anderem durch Synthesizer entstehen. Beim Synthesizer schwingt keine Saite, wie etwa bei einer Gitarre. Auch schwingt keine Membran, wie bei einer Trommel. Stattdessen erzeugt ein Synthesizer seine Klänge rein elektronisch, oft über eine Software. Inzwischen gibt es eine große Vielzahl an Instrumenten, die auf diese Weise Klänge erzeugen. Viele sind in Forschungsarbeiten entstanden. Die Anwendung der neuen Instrumente kommt allerdings oft zu kurz, sagt Hendrik von Kohler, Leiter des elektronischen Studios der TU Berlin. Er hat mit Kollegen im Frühjahr 2017 im Fachgebiet Audiokommunikation das elektronische Orchester Charlottenburg gegründet. Im Orchester spielen 12 Studenten verschiedener Fachrichtungen zusammen mit externen Musikern und selbstentwickelten elektronischen Instrumenten. Dass so viele Leute gemeinsam elektroakustische Musik machen, gibt es weltweit nicht oft. Das Orchester soll helfen, die Möglichkeiten dieser Instrumente zu erforschen. Geprobt wird im elektronischen Studio der TU Berlin. Julia Beißwenger war dort.
Ja, was wir hier hören, ist das elektronische Orchester der TU Berlin. Das Ganze ist eine Aufnahme von einem Konzert. Dieses Orchester besteht aus 12 Musikern, die mit ganz unterschiedlichen Instrumenten Musik machen. Neben mir ist Hendrik von Kohler, er ist Klangregisseur. Sie haben jetzt hier gerade vor sich ein Instrument, das selbst entwickelt wurde.
Das ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem Staatlichen Institut für Musikforschung. Es ist ein Acrylrohr mit Trompetenventil-ähnlichen Mechaniken.
Ja, also mich erinnert es auf jeden Fall auch an eine Trompete mit 4 Ventilen. Und man kann die Elektronik im Innern sehen, weil das Acrylrohr eben durchsichtig ist.
Das ist halt ein Glockenspiel, was da drunter liegt.
Also unter jeder Taste liegt in dem Fall dieses Glockenspiel.
Genau.
Man hätte aber auch was anderes draufspielen können.
Genau.
Okay, aber das Besondere ist ja auch, dass es auf die Lage im Raum reagiert.
Genau.
Ich drücke mal hier eine Taste und jetzt verändere ich mal die Lage im Raum. Das heißt, ich gehe von waagrecht auf senkrecht. Jetzt ändert sich die Höhe des Tones.
Und wenn wir jetzt halt runtergehen, weiter runter, weiter, 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 weiter.
Dann wird der Ton tief.
Ja, der geht auch noch tiefer.
Okay, also wir haben hier insgesamt 12 Instrumente, 6 so modulare Synthesizer. Da sitzt gerade Jonas Markgraf vor. Das sieht aus wie ein Schaltpult. Ganz viele Knöpfe sind drauf zu sehen. Bunte Kabel, die Knöpfe teilweise miteinander verbinden. Was haben Sie da vor sich?
Der Name des Geräts ist ein modularer Synthesizer. Bei einem konventionellen Synthesizer, sage ich mal, wenn man sich zum Beispiel ein Keyboard vorstellt, ist es so, dass die ganze Klangerzeugung ist vom Hersteller vorgegeben. Und bei diesen Instrumenten ist es so, dass sich die Musiker diese einzelnen Bausteine selber zusammensuchen können, wie Legosteine. Wir hören jetzt langsam einen Klang und dann kann ich mit einem anderen Regler die Klangcharakteristik verändern, zum Beispiel den Klang heller machen.
Okay, und nehmen Sie nochmal einen weiteren Klang dazu.
Wenn wir im Orchester spielen, haben wir nicht immer eine genaue Zuteilung, wer was spielt. Das heißt, man muss zum Beispiel schauen, okay, füllt jemand gerade sehr die tiefen Frequenzen aus, dann muss man vielleicht eher nach oben gehen und was Hohes spielen. Oder spielt jemand sehr Rhythmisches, dann muss man vielleicht eher getragene Flächen erzeugen. Oder je nachdem hilft es auch, wenn man mit einer Partitur spielt.
Dann haben Sie eine Partitur da?
2 haben wir. Eins fürs Orchester komponiert.
Nein, das ist ja witzig. Das ist also ein Heft voller Gemüse und Obst.
Und Fleisch.
Also es sind nur Nahrungsmittel und drauf Käse. Zu sehen, Bilder von Nahrungsmitteln.
Es ist sehr scherzhaft alles, aber es hat auch durchaus ernsten Bezug, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, über Kategorien uns aufzuteilen. Also es könnten genauso gut geometrische Formen sein oder abstrakte Gebilde, wie wir sie auf anderen Partituren sehen. Aber in diesem Fall ist es halt sehr intuitiv, wenn ich halt sage, also Jonas spielt Fleisch, linke Spalte.
Das heißt, wenn man eben das Fleisch hat, dann assoziiert man damit vielleicht kraftvolle Klänge, die vielleicht anders sind als bei einem Stück Obst.
Okay, es gibt ja keinen Dirigenten, nehme ich mal an, oder irre ich mich da?
Nein, ja, es ist eine Regie.
Und Sie sind nämlich der Klangregisseur. Was ist Ihre Aufgabe dabei?
Alle Musiker schicken ihre Signale in ein System, das ich dann steuere und womit ich die Verräumlichung dieser Klänge gestalte.
Also insgesamt hängen 12 Lautsprecher um uns herum im Kreis aufgehängt. Und wenn Sie von Verräumlichung sprechen, dann meinen Sie, dass Sie bestimmen, welcher Lautsprecher die Instrumente ertönen lässt?
Genau. Zum Beispiel haben wir hier eine Rotation.
Also man sieht hier Punkte auf dem Bildschirm, die sich im Kreis bewegen und dieser Punkt steht für ein Instrument.
Und jetzt können wir eben diese Instrumente uns gezielt einmal anhören, wie das klingt, wenn die eben diese Bewegung im Raum vollziehen.
Das heißt, die Lautsprecher wechseln sich ab und spielen nicht alle gleichzeitig den Klang, sondern nacheinander. Also entsteht halt dadurch so ein Gefühl, als ob man in der Mitte einer Bewegung steht.
Genau. Es gibt ganz bestimmte Bewegungsmuster, die zu bestimmten Klängen passen. Und das ist halt ein zusätzliches Gestaltungsmittel, um diesen elektronischen Klängen quasi einen letzten Schliff zu geben.
Und da ist auch Ihr Forschungsthema eigentlich, diese Verteilung von den Klängen im Raum. Inwieweit ist das denn was Besonderes hier an der TU Berlin?
Also die Forschung steht so ein bisschen am Anfang. Ich greife auch einiges ab. Zum Beispiel diese Software, die ich zur Verräumlichung benutze, die ist an der TU programmiert worden. Naja, und durch eine Masterarbeit, die bei uns noch geschrieben wurde, die das Ganze noch einen Schritt weiterentwickelt hat, bin ich dann in der Lage gewesen, das mit dem Orchester zu benutzen. Und das Orchester bietet halt gerade dafür einen Kontext zur Anwendung. Das ist sozusagen vielleicht auch so ein bisschen das letzte Ende der Forschung.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Julia Beiswenger war beim Elektronischen Orchester Charlottenburg. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Avery Sunshine. Die CD mit dem Titel 2064 erschien bei In and Out. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.